Herzlich willkommen zum zweiten Knowledge Brings 4 Podcast, immer noch live aus São Paulo. Gestern war der Tag so ein bisschen kühler, das heißt, ich war etwas betrübt darüber, meinen Pullover im Hotel vergessen zu haben, weil irgendwann wurde mir dann doch ein bisschen kühl. So gegen Abend, weil es dann nur noch 17 Grad waren und naja, und es regnete tagsüber auch so ein kleines bisschen und tröpfelte. Wollte euch also meinen Pullover mitnehmen, vermutlich wird es aber wieder wärmer. Ja, die Sicherheitslage hier ist immer noch das Hauptthema, das heißt, die Leute reden darüber, was jetzt weiter passiert. Die Zeitungen sind voll davon. Der heutige Lokalteil der hiesigen Zeitung hat oben einen großen grauen Balken drüber, der Sicherheitskrise heißt. Das ganze Lokalblatt geht eigentlich nur darum. Hauptthema da ist, dass die Mobiltelefonnetze in der Nähe der Gefängnisse per Notfallgesetz für die nächsten 20 Tage ausgeschaltet wurden, weil die Regierung zugegeben hat, dass sie schlicht keine Idee hat, wie sie jetzt damit umgehen soll, dass die Leute da an den Knästen weiter telefonieren. Davon sind natürlich recht viele Leute betroffen, weil man kann so ein Mobiltelefonnetz nicht so lokal präzise ausschalten. Das heißt also, um die Knäste rum haben die Leute dann auch keinen Mobiltelefonservice. Die Zeitungen überschlagen sich hier mit verschiedenen Angaben, ob es jetzt irgendwie 200 Millionen Kunden betroffen sind, dass es 1 Million Reals pro Gefängnis kostet, diese Mobiltelefonnetze abzuschalten. Und alle Leute sind im Wesentlichen grob unglücklich darüber, dass die Regierung es nicht einfach hinbekommt, den Leuten in den Knästen die Mobiltelefone wegzunehmen. Ja, die schönen Grafiken in den Zeitungen sind teilweise ein wenig lustig, weil man nicht so richtig weiß, ob jetzt der Reporter wirklich verstanden hat, wie so ein Mobiltelefonnetz funktioniert. Aber ja, was sollen sie tun? Sie können halt nicht weiter zugucken, wie die Leute sich aus den Knästen koordinieren. Ich denke, sie werden auch wiederum andere Methoden finden. Der Schaden, der dadurch entsteht, wird halt in Kauf genommen, um halt eine weitere Verschärfung der Krise zu verhindern. Auf den Straßen sieht man Polizei auf Motorrädern, immer so in Gruppen von drei oder mehr. Vor den Banken stehen bewaffnete Polizisten, die sich aber im Wesentlichen langweilen und ihre Schrotflinten in der Sonne spiegeln. Und interessant war auch zu sehen, an einer Tankstelle stand eine Feuerwehr und die Feuerwehrleute waren auch bewaffnet mit so großen silbernen Revolvern und waren auch offensichtlich so ein bisschen nervös, ob der Leute, die ringsrum da standen und sich ihre Feuerwehr angucken wollten. Naja, sonst scheint sich hier so halbwegs die Lage wieder zu beruhigen. Es gibt also im normalen Straßenbild, bis auf die erwähnten Polizisten, eigentlich kaum Anzeichen dafür, dass vor wenigen Tagen hier noch größere Schießereien stattgefunden haben. Wie schon gesagt, war es auch so, dass die Zwischenfälle primär im Südosten von São Paulo stattfanden. Und São Paulo ist halt nur eine wirklich sehr, sehr große Stadt, besonders was die Einwohnerdichte betrifft. Das heißt, wenn man am einen in der Stadt ist, dann ist es, als wenn man in ein anderes Land fährt, wenn man ans andere in der Stadt fährt. Zum Mittag gegessen haben wir in einer Churrascaria. Eine Churrascaria ist, wie der Name schon sagt, ein Restaurant, bei dem sich eigentlich alles um Fleisch dreht. Wenn man reinkommt in den Laden, könnte man eigentlich denken, es ging hier erstmal primär ums Buffet. Da steht so ein riesengroßes Buffet, was in anderen Gegenden als die Hauptattraktion der Mahlzeit gelten könnte, aber hier eigentlich nur das Nebenwerk ist. Der Fleischkonsum erfolgt ungefähr folgendermaßen: Man hat auf dem Tisch so Pappscheiben, eine für jeden eine. Die ist auf der einen Seite rot und auf der anderen Seite grün. Und wenn man die von rot auf grün dreht, sodass die grüne Seite nach oben ist, dann hat man sofort einen Schwarm von Kellnern, die in wenigen Sekunden Abstand ankommen und einem Fleisch, vom Rind meistens, gegrillt auf großen Spießen andienen. Und dann hat man so eine kleine Zange und der Kellner schneidet mit einem großen scharfen Messer eine sehr dünne Scheibe, da wo es schön knusprig gegrillt ist, von dem großen Fleischspatzen ab und man nimmt sich den dann mit der Zange da so runter. Und das hat eigentlich so doch alle Anzeichen von Paradies, zumindest dem Aspekt mit dem gebratenen Tauben fliegen einem ins Maul. Wenn man den Pappdeckel nicht rechtzeitig wieder auf Rot umdreht, dann wird man da wirklich mit Angeboten über Fleischberge überhäuft, mit denen man dann wirklich nicht mehr umgehen kann, selbst wenn man eigentlich sonst nicht so wenig isst. Der Trick in der Churrascaria besteht darin, rechtzeitig aufzuhören, bevor man platzt, beziehungsweise gerade so rechtzeitig aufzuhören, dass man noch ein bisschen Platz für die unglaublich leckeren Nachtische hat, die es da sonst noch so im Angebot gibt. Der Personalaufwand, den die da betreiben, ist gigantisch. Also es gibt halt dafür in Deutschland praktisch keinerlei Replikationsmöglichkeiten. Da rennen so 50, 60 Kellner rum, die halt Fleisch und Getränke und Nachtisch und noch dieses und jenes einem anbieten. Und am Ende geht man halt doch mit einer ziemlich geringen Rechnung raus. Man ist doch erstaunt darüber, wie preiswert hier alles ist. Ja, und war noch ein bisschen in der Stadt unterwegs, aus verschiedenen Gründen. Und da fiel mir auf, dass die Geschäfte hier sich immer so inhaltsmäßig zusammenclustern. Das heißt, es gibt halt immer so eine Ecke, da gibt es zum Beispiel Musikläden, oder eine Ecke, da gibt es halt nur Modeläden oder Schuhläden oder solche Dinge. Das heißt also, wenn man halt was Bestimmtes will und eine große Auswahl will, dann fährt man halt in die Ecke von der Stadt, wo halt gerade so ein Cluster von Läden ist. Ja, wir sind zum Beispiel in einer Ecke vorbeigekommen, da gab es einen ganzen Straßenzug lang nur Uniformläden, wo halt man halt Uniformen für Polizei, Militär, Hotel, Bedienstete und so weiter und so fort kaufen kann. Das heißt also, da haben sich all diese Läden zusammengesammelt und sind in fröhlicher Konkurrenz miteinander. Eine der bemerkenswertesten Ecken war die Rua Santa Ifigenia. Dabei handelt es sich um die Elektronik-Shopping-Gegend von São Paulo, beziehungsweise die größte. Es gibt mehrere wohl. Das ist so eine lange Straße, ziemlich schmal, extrem voll mit unglaublich vielen Menschen, die da alle ja, rumlaufen, shoppen, verkaufen, an den Straßenrändern parken Autos, wo hinten aus den Kofferräumen verkauft wird. Die Leute drängeln sich da fröhlich mit den Autos, die im Schritttempo voranfahren, über die Straße. Und links und rechts gibt es halt so einmal alles. So angefangen von Kabeln, Steckern, Akkus, Rundfunkgeräte beliebiger Art, Computerzubehör, so, also einfach einmal alles außer vielleicht Waschmaschinen. Für die gibt es wahrscheinlich irgendwo eine andere Ecke. Und interessant war zu sehen, dass offensichtlich der Umgang mit Elektrogeräten hier doch ein anderer ist, was die Lebenszeit der Geräte betrifft. Also man kann halt durchaus für ungefähr alles Akkus kaufen, zum nachträglich wieder reinschrauben. In Deutschland kennt man das Problem, wenn man so ein Schnurlostelefon hat und das irgendwie 2 Jahre alt, dann kriegt man keinen Akku mehr für. Das ist hier anders, hier kriegt man wirklich dann immer noch alles und findet irgendjemand, der einem das bastelt und kann die Dinge halt wirklich benutzen, bis sie auseinanderfallen. Man kriegt halt einfach alle Ersatzteile dafür. Ja, der Verkehr in São Paulo ist halt unglaublich schlimm. Also es gibt halt eigentlich nur einen Stau in allen Ecken und Enden, der sich im Schneckentempo um die Ecken bewegt. Und da haben natürlich die Leute, die halt ein bisschen mehr Geld haben, nicht so viel Lust drauf. Und deswegen hat São Paulo, wie schon mal erwähnt, als ich voriges Mal hier war, eine der größten Hubschrauberflotten der Welt. Das heißt also, auf den großen Hochhäusern gibt es überall Hubschrauberlandeplätze und die Leute, die sich es leisten können, wohnen halt außerhalb von São Paulo und fliegen halt morgens mit dem Hubschrauber zur Arbeit. Die Leute, die halt innerhalb von São Paulo wohnen, wollen, müssen, wie auch immer, versuchen sich so ein Apartment in einem dieser vielen Hochhäuser zu kaufen. Die sind so einzelne Inseln, sicherheitsmäßig abgetrennt mit Stacheldrahtwächtern und Bewachungspersonal und Kameras und allem, was man sich so vorstellen kann. Und in den größeren dieser Hochhäuser gibt es dann halt so, naja, Binneninfrastruktur wie Schwimmbad und Friseur und Fitnessstudio und Apotheke und einmal alles so in diesen großen Hochhäusern. Das heißt also, wenn man nicht unbedingt muss, muss man da auch nicht wirklich raus. Das heißt, da bilden sich sozusagen vertikale Zonen von wohlhabenden Leuten. Der Preis für solche Immobilien ist relativ hoch. Das habe ich gestern erfahren. Wir waren noch ein bisschen des Abends die örtlichen Caipirinhas genießen, die hier doch echt anders sind als in Deutschland, weil die Limetten einfach mal frisch sind. Also ich weiß nicht, ob ich in Deutschland nochmal ein Caipirinha trinken kann, aber das ist hier doch echt was ganz anderes. Jedenfalls wurde mir da berichtet, dass so der durchschnittliche Preis für so ein Apartment doch eher so in der Größenordnung von 1000 Euro pro Quadratmeter liegt, was nicht so viel unter den Preisen von Berlin liegt. Und die Leute irgendwie versuchen sich zu leisten. So. Und die Struktur ist wohl hier so Hälfte Miete, Hälfte kaufen. Das heißt also, die Hälfte Leute kauft, die Hälfte Leute mietet. Und der Vertrieb dieser Immobilien findet halt auf interessantestem Wege statt. Zum Beispiel steht in den Ampeln junge Mädchen rum mit so Fahnen und Bannern und verteilen Prospekte für die Besichtigung von Immobilien, also beziehungsweise Apartments in den nächstgelegenen Hochhäusern. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt darauf hindeutet, dass hier langsam eine Immobilienkrise anfängt zu kochen, wenn die Vertriebsmethoden schon so verzweifelt sind, aber die Leute hier scheinen das nicht so zu sehen. Die meinen, das sei ganz normal. Das ist halt die ortsübliche Vertriebsmethode. Ja, soweit erstmal für heute aus São Paulo. Wetter ist heute ein bisschen besser, denke ich. Also die Sonne scheint, die Vögel zwitschern und mal sehen, was heute so passiert. Dann, das war der zweite Knowledge Brings 4 Podcast live aus São Paulo. Vielen Dank fürs Zuhören.